Ja, es ist für mich jetzt gar nicht so ganz leicht, von diesem großen Geschehen dort auf der Welt, was uns hier alle mitnimmt, jetzt auf unser Predigtthema zu kommen. Ich glaube, Tobias hatte es schon gesagt, es geht ja heute um Mitarbeit, auch um Mitarbeit in der Gemeinde. Aber ich denke, das sind so die zwei Seiten einer Medaille, das gehört zusammen. Also einmal da eine Ortsgemeinde vor Ort, wo wir zusammenstehen, wo wir zusammen an Gottes Reich bauen, aber auch die weltweite Gemeinde Jesu, zu der wir dazugehören, mit denen wir uns auch verbunden fühlen. Aber seht es mir nach, dass ich heute im Wesentlichen die Gemeinde im Blick habe. Aber das andere wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ja, Tobias hat ja gleich zu Beginn sich bei den vielen bedankt, die hier in der Gemeinde mitarbeiten. Das ist vollkommen richtig. Ich kann mich diesem Dank nur anschließen. Das hängt natürlich auch mit dem Thema zusammen, dass man den Fokus mal ein bisschen darauf richtet. Was passiert hier eigentlich und wie kann diese ganze Arbeit hier überhaupt laufen? Ich würde gerne, dass ihr nochmal für euch so ein bisschen nachdenkt darüber, wie sieht eure Mitarbeit hier in der Gemeinde aus? Wo, in welchem Bereich arbeitet ihr mit? Seid ihr irgendwie am Gelingen dieses Gottesdienstes beteiligt, zum Beispiel indem ihr dafür gebetet habt, indem ihr moderiert, wie Tobias, indem ihr am Lobpreis beteiligt seid, indem ihr euch um die Kinder kümmert, indem ihr für Kaffee und Kekse sorgt? Ganz viele kleine Aufgaben, die alle getan werden müssen oder getan werden dürfen, muss man vielleicht besser sagen. Oder beteiligt ihr euch am Alpha-Kurs, der morgen beginnt, zum Beispiel indem ihr als Hauskreis dafür betet, einkauft, kocht oder indem ihr ein Thema vorbereitet, indem ihr die Gesprächsgruppenleitung übernehmt, indem ihr eine euch nahestehende Person, die ihr vielleicht sogar eingeladen habt, begleitet. Oder leitet ihr vielleicht einen Hauskreis oder bereitet dort ein Thema vor, spielt dort Gitarre, fungiert als Gastgeber und so könnte ich jetzt ganz lange weitermachen und da würde ich fast eine halbe Stunde wahrscheinlich rumkriegen. Will ich natürlich nicht, aber ich vermute mal, dass du an irgendeiner Stelle in der Gemeinde wahrscheinlich auch mitarbeitest. Wir sind Gott sei Dank ja tatsächlich eine Gemeinde, in der fast alle Mitglieder auch aktiv dabei sind. Am 15. November werden wir nach vielen Jahren mal wieder ein Mitarbeiterfest haben und da sind auch alle Gemeindeglieder eingeladen. Und ich habe da nochmal das Gemeindeprotokoll dazu gelesen, da steht so ein schöner Satz: Du sollst Wertschätzung bekommen, du investierst dich mit Zeit etc. Und so weiter könnte man auch noch mehrere Sätze zu sagen. Tatsache ist, dass hier in dieser Gemeinde viele von euch in irgendeiner Form mitarbeiten. Und das ist auch gut so und entspricht dem Willen Gottes. Schon ganz zu Anfang, bei der Schöpfung, wollte Gott den Menschen zum Mitarbeiter haben. 1. Mose 2 lesen wir: Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Also nochmal, wir sind Gottes Mitarbeiter. So beginnt auch unser Predigttext. Aus dem, wir haben schon gehört, 1. Korintherbrief. Also Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Korinth. Und das sind die Verse 9 bis 15, also 1. Korinther 3, 9 bis 15. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not. So wie man jemanden aus dem Feuer zieht. Ja, soweit Gottes Wort. Dieser Text beginnt tatsächlich mit diesen vier markanten Worten: Wir sind Gottes Mitarbeiter. Als Jugendlicher habe ich mich immer über diesen Text gefreut. Behandelte er doch ein Thema, das für mich eine große Bedeutung hatte. Schließlich arbeitete ich ja in der Gemeinde mit, zum Beispiel in der Jugendgruppe oder auch im Kindergottesdienst. Heute meine ich, den Text ein wenig anders zu lesen als damals. Suchte ich damals mehr die Bestätigung, dass es richtig ist, in der Gemeinde mitzuarbeiten und dass das natürlich auch für die anderen gelten müsse, sehe ich heute mehr das Zusammenspiel zwischen Gott und mir, seinem Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das heißt auch selbstverständlich auch, er ist der Chef und ich darf ihm zur Hand gehen. Keinesfalls darf ich mir anmaßen, selber etwas schaffen zu können. Ich bin auf ihn und seine Kraft angewiesen. Paulus sagt dann weiter, ihr aber, oder die Gemeinde, ihr aber seid Gottes Ackerland. Das heißt, die Menschen in der Gemeinde sind das Umfeld, in dem Mitarbeit gelebt werden kann und soll. Wir sollen einander dienen. Und so wie Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld von einem Bauer erzählt, der Getreide aussät und der dann abwarten muss, was hiervon aufgeht und Frucht trägt, so können auch wir Frucht nicht machen. Es bleibt dabei, Gott ist der Schöpfer allen Lebens, aber wir können und dürfen ihm zuarbeiten. Und nur in seiner Hand sind wir brauchbare Werkzeuge, wie es manchmal so heißt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Begriff Werkzeug wirkt auf mich in diesem Zusammenhang immer ein wenig technisch. Ich als Mensch möchte nicht einfach ein Werkzeug sein. Aber so ist das sicher auch gar nicht zu verstehen. Wir dürfen mit ihm Seite an Seite gehen und arbeiten in dem Wissen, dass er der Chef ist. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Das ist das zweite Bild, das Paulus mit Blick auf die Gemeinde verwendet. Die Gemeinde, damals die Christengemeinde in Korinth und heute sicher auch die Christusgemeinde Barmbek Nord, ist Gottes Bau. Das ist eine ganz wichtige Aussage, auch wenn sie uns vielleicht gar nicht mehr richtig erreicht, weil wir sie schon zu oft und vielleicht auch zu nebensächlich gehört haben. Nein, diese Aussage ist keine Nebensache, sondern sie ist Hauptsache. Auch diese, unsere Gemeinde, die CGBN, ist Gottes Bau. Damit gehört sie auch ihm und nicht irgendeinem Menschen, nicht irgendeiner Menschengruppe und auch nicht irgendeiner Organisation. Wir wollen daran denken, dass wir an seiner Sache mitarbeiten dürfen. So wie das auch schon ein altes Kirchenlied ausdrückt. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Einige Verse vorher in diesem Kapitel führt Paulus aus, dass Gott jedem seinen Dienst zuteilt. Welchen Dienst hat Gott dir zugewiesen? Oder hast du ihn dir vielleicht selbst ausgesucht, weil er dir einfach Spaß macht? Oder du denkst, das kannst du eben am besten? Hast du dich vielleicht überreden lassen, weil gerade kein anderer da war? Oder arbeitest du deswegen nicht mit, weil Gott in dieser Hinsicht eben noch nicht klar zu dir gesprochen hat? Mit diesen Fragen will ich anreißen, dass das mit dem Dienst und der Bestätigung von Gott gar nicht immer so einfach ist, wie es klingt, wenn Paulus sagt, jeder von uns hat das getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Das klingt so vollkommen klar. Ich glaube, so ganz klar ist das gar nicht immer. Ich will mal von mir erzählen. Also ich selbst bin vor vielen Jahren zu meinem Pastor, Rainer Tuzinski, gegangen und habe ihm ganz offensiv dargelegt, dass ich gerne einen Hauskreis leiten würde. Das war gerade für die damalige Zeit ein sehr ungewöhnliches Vorgehen. Wartete man, wenn überhaupt, doch höchstens darauf, dass man von oben angesprochen wurde. Aber ich kam damals aus dem Jesus-Center und dort war eben alles etwas lockerer zugegangen. Ja, war das nun richtig von mir oder war das anmaßend? Jedenfalls fühlte der Pastor sich nicht so vor den Kopf gestoßen, dass er etwa ausrief, um Gottes Willen. Das wäre nebenbei gesagt auch gar nicht seine Art gewesen. Nein, ich bin dann mit einem Hauskreis gestartet und mache diese Arbeit bis heute gerne. Was will ich damit sagen? Ich denke, es gibt nicht den einen Weg, wie man Gottes Mitarbeiter wird, sondern auch hier ist Offenheit angesagt. Wenn du glaubst, diese oder jene Aufgabe würdest du vielleicht ganz gerne machen, dann sprich den Verantwortlichen an. Manches muss man auch erstmal ausprobieren, bevor man merkt, ob es einem liegt. Aber das sehe ich auch ganz klar. Wenn von oben her, und dies von oben her lasse ich bewusst mal so verklausuliert stehen, wenn von oben her ein Nein kommt oder starke Bedenken geäußert werden, dann würde ich mich nicht einfach darüber hinwegsetzen. Und generell erfahren wir Gottes Willen häufig durch das ernsthafte und aufrichtige Gebet. Paulus schreibt also, Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Also Gott hat ihm in seiner Gnade die Aufgabe gegeben und Paulus macht es denn auch. Beides gehört zusammen. Einmal die Gnade Gottes, die uns einen Dienst, eine Aufgabe schenkt, aber auch der eigene verantwortliche Einsatz. Das Fundament, um im Bild des Bauwerks zu bleiben, entsteht nicht von selbst. Und wir können auch nicht einfach wild drauf los anpacken, weil Gott es ja schon richten wird. Nein, Paulus vergleicht sich hier mit einem guten oder andere Übersetzungen sagen, einem weisen Bauleiter. Also das nur nebenbei gesagt, Minderwertigkeitskomplexe hatte Paulus in der Regel nicht. Aber es ist ja auch richtig, wer ein stabiles Fundament legen will, der muss genau wissen, wie das wirklich geht. Er muss einen Plan haben, die benötigten Werkstoffe heranschaffen und dabei auch einen gewissen Zeitrahmen einhalten. Eben ein guter Bauleiter sein. Solch ein Bauleiter war Paulus. Zumindest hier in Korinth, wo er die Gemeinde gegründet hatte. Als das Fundament gelegt war, verließ Paulus dann diesen Ort, Korinth, um weitere Gemeinden zu gründen. Aber was passiert denn dann in Korinth? Bleibt der weitere Gemeindeaufbau stecken? Nein, andere haben weitergebaut. Nur leider geriet dabei die Einigkeit in der Gemeinde in Gefahr. Es kommt zu Streitigkeiten und Parteiungen. Es menschelt sehr in Korinth. Viele sind nicht bereit, ihre menschlichen Vorlieben und Schwächen dem Geist Gottes zu unterwerfen. Haben hier diejenigen, die in Korinth die Arbeit von Paulus weiterführten, Fehler gemacht? Haben sie die Herde nicht richtig geführt, sie nicht ausreichend beschützt, sie nicht zu den Quellen des lebendigen Wassers geführt? Diese Frage greift Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde auf. Ich lese diesen Vers nochmal. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Wir merken, Paulus ist nicht so recht zufrieden damit, wie sein Werk in Korinth fortgeführt wird. Jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Schließlich ist das ja kein Menschenwerk, sondern es ist Gottes Bauwerk, es ist praktisch sein Tempel. Und das wird nochmal definitiv gesagt in Vers 16, also direkt im Anschluss an unseren Predigtext, schreibt Paulus, denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Paulus führt dieses Bild vom Bauwerk dann weiter und kommt noch einmal auf das Fundament zu sprechen. Vers 11, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Das ist die Hoffnung für alle, wie gesagt. Ich habe noch die Luther-Übersetzung so im Kopf, den finde ich so schön, diesen Vers. Ich lese ihn so mal, wie es Luther geschrieben hat. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das sind so Verse, die habe ich irgendwie mal gelernt und finde ich von ihrer Ausdruckskraft einfach noch stärker. Aber die Tatsache ist ja das Gleiche. Es geht um dieses eine Fundament, das Grundlage für die Gemeinde ist. Jesus Christus muss immer der Grundstein der Gemeinde sein. Der Grundstein der Gemeinde, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Ist sie das nicht? Oder ist sie das nicht mehr? Dann ist sie nicht mehr Leib Christi im eigentlichen Sinne. Und auch das ist wichtig. Nicht die Lehre von Jesus Christus, zum Beispiel einer wie auch immer gearteten Christologie, ist das Fundament der Gemeinde, sondern Jesus selbst. Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene als Person. Und dieses Fundament hat Gott ja letztlich selbst gelegt, indem er seinen Sohn in die Welt sandte. Das Fundament liegt fest, ein für alle Mal. Aller Gemeindeaufbau ist Aufbau auf diesem Fundament. Vers 12. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Zunächst einmal spricht Paulus eine Banalität an, nämlich dass man mit unterschiedlichen Baumaterialien bauen kann. Das Fundament steht dabei klar und fest gegründet. Aber wie baue ich darauf auf? Erst einmal, wir alle, die wir Teil dieser Gemeinde sind, sind am Weiterbau der Gemeinde beteiligt. In Epheser 4 lesen wir in den Versen 11 bis 13. Paulus spricht dort eben in dem Fall zu der Gemeinde in Ephesus. Einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Also das ist so Gottes Plan. Wir alle zusammen bauen diese Gemeinde. Bei diesen Baumaterialien, die Paulus erwähnt, haben wir eine deutliche Zweiteilung von wertvollen und von minderwertigen Baustoffen. Wertvoll sind natürlich Gold, Silber, kostbare Steine. Minderwertig im Sinne von nicht feuerfest sind dagegen Holz, Schilf und Stroh. Und das ist ja so ein Bild dafür, eine gute Gemeindearbeit wird mit diesen wertvollen Materialien gebaut. Eine schlechte Gemeindearbeit wird mit minderwertigen Materialien gebaut. Und ich habe mal überlegt, was sind eigentlich Kennzeichen eines guten Gemeindeaufbaus? Ich denke, im Zentrum steht das Geschehen vom Kreuz, also Jesu stellvertretendes Opfer für uns. Zweiter wichtiger Punkt. Es wird auch gelehrt, dass Jesus Christus als Auferstandener den Tod besiegt hat, dass er wirklich auferstanden ist. Dritter Punkt. Der Heilige Geist hat auch eine Bedeutung für das praktische Gemeindeleben. Er darf hineinreden in unsere Situationen. Und der vierte Punkt. Christsein kann und darf auch etwas kosten. Und umgekehrt, was hindert einen guten Gemeindeaufbau? Was ist nicht förderlich? Einmal, wenn klare Entscheidungen für Jesus nicht mehr gefragt sind. Interessiert keinen so richtig, wo man nur wirklich steht. Man läuft so mit. Schlecht ist auch, wenn Christsein nur oberflächlich gelebt wird. Nicht gut ist es, wenn Predigten nicht wehtun können, sondern nur das wiedergeben, was die Besucher hören wollen. Was man manchmal bei solchen Gemeinden hat oder Kirchen, dass die Außendarstellung der Gemeinde oft protzig wirkt. Man könnte auch sagen, mehr Schein als Sein. Da denkt man ganz toll und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, ist man enttäuscht von der Atmosphäre, die dort herrscht. Habe ich mal so ein bisschen gegenübergestellt. Wertvolle, gute Gemeindeaufbau in Gottes Sinne und eine Gemeindeaufbau, die letztlich keine echte Frucht tragen wird. Dabei kann es durchaus sein, dass man mit den minderwertigen Rohstoffen scheinbar aufs Beste wachsen und gedeihen kann. Mit Holz, Schilf und Stroh kann man schnell und billig bauen. Man kann natürlich auch größere Bauten ausführen als mit Gold, Silber und Edelstein. Stellt euch mal vor, wie will ich mit Gold, Silber, Edelstein bauen? Das sind ja ganz mühsame Materialien, sehr wertvoll, aber es dauert natürlich alles. Sorgfältig muss ich da arbeiten. Aber was ist entscheidend? Was schnell geht oder ist entscheidend, was Bestand hat? Was Bestand haben wird? Ich weiß, dass ich früher die netten Holzhäuschen, zum Beispiel in den Ferienanlagen in Dänemark, ganz toll fand. Wie einfach und schick man doch auch bauen kann. Sicherlich, diese Häuschen sind für Urlaubszwecke hervorragend geeignet. Aber ich glaube, es hat auch seinen Grund, dass man solche Häuser außerhalb von Ferienanlagen kaum sieht. Wie lange halten diese Häuser? Und wie kommt man mit ihnen durch einen strengen Winter? Oder denken wir an die USA. Leider treffen dieses Land ja regelmäßig Wirbelstürme, die dann auch ganze Häuser durch die Luft wirbeln. Aber wenn man sich dann diese Häuser näher anschaut, dann weiß man auch warum. Sie haben nämlich, soweit wie ich das weiß, kein Fundament und sind insofern ein leichtes Spiel für die Stürme. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Ja, in diesem Vers ist vom Gericht Gottes die Rede, wobei es ja mindestens zwei Gerichte am Ende der Zeiten geben wird. Das eine ist das Weltgericht vor dem großen weißen Thron, wie es Offenbarung 20 beschreibt, und das gemeinhin auch unter dem Stichwort jüngstes Gericht bekannt ist, also jüngstes das letzte. Aber dann das andere Gericht, von dem auch in der Bibel durchaus häufiger erwähnt wird, das ist das sogenannte Preisgericht. Das ist immer ein bisschen merkwürdiges Wort, ist glaube ich gar nicht so bekannt, aber es ist von der Bibel her eindeutig belegt. Das ist das sogenannte Preisgericht, von dem Paulus auch im 2. Korintherbrief spricht, Kapitel 5, Vers 10, sagt Paulus, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Dieses Gericht, dieses sogenannte Preisgericht, trifft uns, die Christen. Ja, auch wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und wenn ich sehe, wie der erhöhte Christus in Offenbarung 1 beschrieben wird, dann ist das nicht mehr das kleine Jesuskindlein in der Krippe. Offenbarung 1, die Verse 13 bis 16. Mitten zwischen ihnen, also zwischen Leuchtern, beschreibt jetzt Johannes, mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an, um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Dieser Mann, von dem Johannes schreibt, das ist Jesus, der auferstandene und erhöhte Jesus, wie er im Himmel herrscht und regiert. Und wenn wir hier lesen, dass seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers, dann können wir uns vorstellen, wenn Jesus so auf unser Leben schauen wird, dann wird er manches finden, was diesem Feuer nicht standhält. Hier zu unserer Zeit kann man sich noch trefflich über Mitarbeiter und Leistung streiten, wer hat recht, wer ist auf dem richtigen Weg. Aber dort, vor dem Thron Jesu, werden wir nicht mehr dazu kommen, zu streiten, wer recht hatte und wer nicht recht hatte. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft, denn es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Die Zukunft, Jesus selbst, wird es zeigen. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus gebaut, wird Gott ihn belohnen. Es ist nicht egal, wie wir auf Erden gelebt haben, was wir getan haben. Wenn wir Menschen zu Jesus geführt haben oder daran beteiligt waren, werden wir diese Menschen vor seinem Thron sehen. Das allein ist schon ein herrlicher Lohn. Aber darüber hinaus muss man dieses sogenannte Preisgericht praktisch als eine Art Platzanweisung für den Himmel verstehen. Alle, die vor dieses Gericht kommen, sind errettet. Das ist erstmal schon die wichtige, gute Botschaft. Und jetzt geht es nur noch darum, wo wir wohnen werden im Himmel. Vielleicht in einer schicken Stadtwohnung oder in einer Villa am Stadtrand oder vielleicht sogar in einem Residenzschloss. Wo werden wir wohnen und welcher Verantwortungsbereich wird uns zugeteilt werden? Dürfen wir herrschen über einen Stadtteil, eine ganze Stadt, ein ganzes Land? Wobei der Begriff herrschen hier vielleicht etwas missverständlich ist. Gemeint ist damit ein verantwortlich sein für, ein sich kümmern um. Der eigentliche Herrscher ist ja ohnehin dann Gott. Nur was ich uns nochmal ins Bewusstsein rufen will, es ist ja nicht so, wir kommen in den Himmel und dann dieses klassische Bild, dann schwebt man auf irgendwelchen Wolken und spielt Harfe oder sowas. So ist es ja, das, vielleicht wird es da auch nette Harfenmusik geben, aber wir werden dort ja Aufgaben haben. Wir werden ja nicht einfach nutzlos sein, herumsitzen, sondern Gott wird uns etwas zuteilen, was uns liegt, was unseren Fähigkeiten entspricht. Und der letzte Vers dann aus diesem Text: Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer zieht. Das wird es auch geben. Menschen, die zu schnell und zu billig bauten, deren Baustoffe dem Feuer des Gerichts nicht standhalten werden. Was sind das für Menschen? Es handelt sich dabei schon um Christen, aber Männer und Frauen, die es sich und anderen zu leicht machen wollten, die das Evangelium in seiner Tiefe nicht erfasst haben und es nicht ganz an sich heranließen. Aber Gott sei Dank, in diesem Gericht wird nicht über Tod und Leben entschieden. Jeder, der zum wirklichen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ist gerettet. Ihr Todesgericht ist von Jesus am Kreuz durchlitten worden. Sie haben ihre Gerechtigkeit an Christi Gnadenthron erhalten. Das hat Bestand. Selbst wenn ansonsten das ganze Lebenswerk eines Menschen verbrennt. So wie jemand aus einem brennenden Haus flieht und nur das nackte Leben rettet, so ergeht es diesen Menschen. Deswegen ist das mir auch an dieser Stelle nochmal so wichtig, dass wir uns das in unser Herz schreiben lassen. Es geht nicht darum, schnell etwas auf die Beine zu stellen, schnell, schnell, sondern es geht um die Wertbeständigkeit. Gold, Silber, kostbare Steine. Das war der letzte Vers der Predigt, damit ist sie jetzt eigentlich zu Ende. Ich finde es aber ein bisschen unglücklich, dass das jetzt so ganz zum Schluss kommt mit diesem, das ist ja doch ein bisschen, naja, es könnte einem ja vielleicht doch ein bisschen Angst machen. Deswegen habe ich gedacht, ich fast versuche das nochmal zusammenzufassen, die Gedanken der Predigt, dass ihr sie besser im Kontext nochmal habt und nicht das letzte so dann fest bei euch haften bleibt. Also die erste grundlegende Tatsache ist: Durch Gottes Gnade hat Jesus uns befreit und uns ein neues Leben geschenkt. Das ist das Erste, das Wichtige. Und als seine Kinder und Nachfolger haben wir Anteil an seinem Reich und dürfen hieran mitarbeiten. Diese Mitarbeit muss in Demut und Verantwortung vor Gott ausgeübt werden. Und am Ende unseres Lebens, beziehungsweise wenn Jesus wiederkommt, werden unsere Taten und Beweggründe von ihm selbst durchleuchtet werden. Und was sich dann als nicht feuerfest erweist, wird verbrannt werden. Was sich als wertvoll erweist, wird von Gott belohnt werden. In jedem Fall ist uns das ewige Leben in seiner Gegenwart sicher. Diesen Satz würde ich ganz zum Schluss stehen lassen. Das andere sind auch ernste Worte, die wir, glaube ich, aber auch mal hören dürfen oder müssen. Aber entscheidend ist die Zusage Jesu, dass wir gerettet sind, dass er uns ewiges Leben schenken wird. Ja, wir werden gleich Abendmahl feiern und da passt es auch zu, da würde ich ein paar Dinge noch mal gern zu sagen wollen. Im Abendmahl denken wir ja zentral an das Kreuzesgeschehen, also was ich gesagt habe, was auch im Zentrum der Verkündigung einer Gemeinde stehen muss. Jesus Christus hat dort stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen. Und wenn wir das annehmen, wenn wir dazu Ja sagen, und das tun wir dann im Abendmahl, dann sagen wir, ja, Jesus, das soll für mich gelten. Das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, da, wo ich billig gebaut habe, da, wo ich Unrecht getan habe, dafür hast du bezahlt und das soll gelten. Und dieses Abendmahl hat auch diesen Aspekt der Gemeinschaft. Wir stehen deswegen ja auch so im Kreis zusammen, reichen uns das Brot und Wein oder hier Traubensaft eben weiter, weil es zeigen soll, wir sind ein Leib. Wir als Christen gehören zusammen. Ein Leib in dieser Gemeinde, ein Leib in dieser Stadt. Deswegen nächsten Samstag das Beste für die Stadt. Toll, dass Gemeinden zusammenarbeiten, das Beste für die Stadt. Aber wir sind auch ein Leib weltweit, wie wir vorhin ja es praktiziert haben, indem wir für die Christen in Nordirak gebetet haben. Und diese Gemeinschaft feiern wir auch im Abendmahl. Und wir feiern sie so lange, sagt Jesus auch, so lange sollen wir es tun, bis er wiederkommt, bis die Zeit hier zu Ende geht. Und diese Zeit wird ja irgendwann zu Ende gehen. Es wird ja nicht ewig so weitergehen, sondern es ist eine begrenzte Zeit hier, wo Gott uns Leben geschenkt hat, Kraft geschenkt hat, Gesundheit geschenkt hat. Die sollen wir einsetzen. Das sind Talente, mit denen wir wuchern dürfen und sollen. So, und jetzt gebe ich weiter an Tobias Abendmahl.